Ja, der Christoph hat es ja schon gesagt, ich habe heute eine Verheißung für euch mitgebracht. Eine Verheißung, für die ich den Namen oder dich bezeichnen möchte als eine anspruchsvolle Verheißung. Zunächst mal, wie ich dazu gekommen bin. Einige von euch wissen ja, dass ich an den Wochenenden ungefähr so aufstehe wie an den Wochentagen, so zwischen 5 und 5:30 und einen Gebetsspaziergang mache. Froni nickt schon, wir treffen uns gelegentlich. An einem Wochenende im April habe ich das auch so gemacht und ich konnte einfach nicht beten. Ging nicht. Warum? Ich war gefangen in Ängsten und in Sorgen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Situation damals in der Ukraine gerade war, aber ich musste an die Menschen denken, die in Mariupol eingekesselt waren, wo es schon Wochen vorher geheißen hatte, die haben nichts mehr zu essen, es ist kein Wasser mehr da. Und ich habe mich gefragt, wie leben diese Menschen noch? Und ich habe daran denken müssen, wie damals die ersten Ankündigungen der großen Teuerungswelle kamen. Ich habe mich gefragt, wenn jetzt die Getreidelieferungen ausfallen aus der Ukraine, aus Russland, wie können die Menschen in Afrika, in Asien noch überleben? Und wie würde es wohl gehen? Die Äcker waren damals schon ziemlich ausgetrocknet, es herrscht Waldbrandgefahr. Würde es bei uns auch einen Ausfall der Ernte geben? Und dann kamen auch ganz persönliche Gedanken. Wie würde ich leben oder reagieren können, wenn mich solche Bedrängnisse mal treffen? So ganz egoistisch auf mich selber persönlich. Und mitten in diese durch und durch negativen Gedanken kam plötzlich der Gedanke, du bist ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das ist zwar kein Bach, sondern mehr eine Oase, aber ich habe kein anderes Bild gefunden. Man sieht es, glaube ich, auch nicht so arg gut. Du bist ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das kam so völlig quer den vorherigen Gedanken, dass ich einfach, ja, das konnte ich nur aus Gottes Hand als Verheißung für mich nehmen. Ich habe gedacht, wow, wenn ich ein Baum bin am Wasserbach, dann brauche ich keine Angst haben vor einer Dürre. Für mich wird gesorgt sein. Und irgendwie war auch gleich der Gedanke, dieser Bach, das ist bestimmt der Strom des Wassers, des Lebens, der in der Offenbarung erwähnt wird, der vom Thron Gottes kommt. Das heißt also, ich werde in Kontakt bleiben mit meinem Herrn. Ganz egal, was mich trifft, ich bleibe in Kontakt, ich bleibe dran an ihm. Ich bin nicht nur körperlich versorgt, weil ich etwas zu trinken oder zu essen habe. Ich werde auch geistlich versorgt sein durch die Verbindung mit ihm. Und ich wusste in dem Psalmvers, da steht auch, dass dieser Baum am Wasserbach Frucht bringt. Dass er nicht aufhört, Frucht zu bringen. Also werde ich nicht nur für mich selber irgendwie durchkommen, sondern auch noch für andere etwas tun können. Ihnen helfen in diesem Leben, aber auch, um zu Gott zu kommen. Ihr könnt euch sicher denken, dass ich den Rest des Spaziergangs erstmal keine Probleme mehr hatte zu beten. Ich konnte loben, preisen, danken, alles wunderbar. Zu Hause habe ich mir dann erstmal den Vers genauer angeschaut. Steht in Psalm 1, die Verse 1 bis 3 und ich lese in der Elberfelder Übersetzung. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Puh, diese Verheißung hat Voraussetzungen. Die gibt's nicht umsonst. Und ich habe mich gefragt, ob ich die wohl, diese Voraussetzungen, erfülle. Oder muss ich bei mir erst noch was ändern in meinem Leben, ehe ich ein Baum am Wasserbach werden kann? Als erstes blieb ich an dem Wort Spötter hängen. Bin ich mir doch sehr bewusst, dass meine Zunge ganz schön spitz und scharf sein kann. In meiner Herkunftsfamilie ist man hoch angesehen, wenn man schlagfertig parieren kann. Und es kommt dabei nicht so drauf an, ob da vielleicht jemand verletzt wird. Das soll halt nicht so empfindlich sein. Das wird einfach billigend in Kauf genommen. Hauptsache, es ist ein guter Spaß gemacht. Somit bin ich also quasi im Kreis der Spötter aufgewachsen. Und ich kämpfe bis heute damit, dass ich nicht schneller rede, als ich meine Zunge in Zaum halten kann. Aber das Wort spotten kann auch bedeuten, das große Wort zu führen oder zu schwätzen. Ist es dann nicht auch eine Art von Spott, wenn ich mich zum Beispiel innerlich über jemanden erhebe, der Schwierigkeiten hat, wo ich selber zufällig gerade keine habe, der nicht versteht, wo mir alles klar ist? Vielleicht kennt ihr bei euch auch so Redewendungen, ja, warum hast du denn nicht einfach? Ja, da muss man doch nur das und das. Und die Steigerung von diesem im Kreis der Spötter sitzen wäre dann vermutlich, wenn man demjenigen das denn nicht selber sagt, sondern nur noch über ihn redet. Stell dir mal vor, was der getan hat. Hast du schon gehört? Vielleicht passiert es zum Beispiel im Kollegenkreis, dass man dann doch teilnimmt am Klatsch und Tratsch, statt für den Betroffenen, über den gerade geredet wird, einzutreten. Vor allem, wenn man vielleicht das Reden über den eigentlich vollkommen gerechtfertigt findet, nur halt die Art und Weise nicht. Also mir war klar, da würde ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen müssen. Beim Weg der Sünder, da kam mir gleich die Stelle von Matthäus 7, wo Jesus sagt, breit ist der Weg, der zum Verderben führt, schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Also Weg der Sünder führt am Ziel vorbei, nämlich am ewigen Leben in Gottes Reich. Da möchte ich schon hin, also da will ich mich fernhalten. Aber was genau ist eigentlich gemeint mit Sündern oder vor allem auch mit Gottlosen? Was sind Gottlose eigentlich? Nun habe ich seit kurzem eine Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Ich kann also nachgucken, wo dieser Begriff noch so verwendet wird. Und da wird einem dann so ein bisschen klarer, was damit gemeint werden könnte. So heißt es in Jeremia 5 zum Beispiel von den Gottlosen: Sie lauern, sie stellen Fallen, wollen Menschen fangen. Sie sind voller Betrug. Sie unterdrücken Arme und Schutzlose. In Psalm 10 steht, dass sie den Herrn verachten, dass sie denken, er fragt ja nicht nach dem, was sie tun, er forscht nicht nach. Ihre Zunge bringt Mühsal und Unheil, sie sind hinterhältig. Sie reden freundlich mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Sie lauern auf den Elenden, um ihn in ihre Netze zu ziehen. Also allgemein all das in Worten, Taten aber auch schon in Gedanken, was einem guten Zusammenleben entgegensteht, durch Lüge, Verleumdung, Gewalttaten, Ausbeutung von Schwachen, aber auch eben diese Verachtung von Gott, von seinem Willen, dass sie ihm nicht die Ehre geben. Okay, habe ich mir gedacht, das zumindest muss ich mir ja wohl nicht auf die Fahnen schreiben. Also gewalttätig bin ich nicht, Gott ernst nehmen tue ich auch. Kann mir doch eigentlich nicht viel passieren. Ja, dachte ich. Und dann fiel mir die Bergpredigt ein. Wie Jesus dieses Gebot, du sollst nicht töten, auslegt. Von wegen, wer seinen Bruder Dummkopf nennt, ist des Hohen Rats schuldig. Wer ihn als Verrückten bezeichnet, ist der Hölle schuldig. Okay, wie sieht es dann Gott, wenn ich am Telefon eine Kundschaft 20 Minuten berate, dabei 10-mal das Gleiche erkläre, weil es einfach nicht kapiert, obendrein noch unfreundlich ist, ich bleibe wunderbar ruhig, lege den Hörer auf und sage, so ein Idiot, aus tiefstem Herzen. Wie war das vorne rum freundlich und im Herzen? Oder wie ist das, wenn ich billige Klamotten kaufe oder billigen Kaffee, obwohl ich genau weiß, dass die, die das herstellen, von ihrem Arbeitslohn dann nicht satt werden können? Ausbeutung von Hilflosen und Schwachen? Oder ist es nicht auch eine Art von Gewalttat, wenn mein Energieverbrauch den Klimawandel mit anheizt und woanders dann die Menschen verhungern und verdursten, weil dort Dürre herrscht oder die steigenden Meeresspiegel die Böden versalzen? Ist es nicht eine Art von fehlender Gottesfurcht, wenn ich trotzdem weitermache, wie bisher, mein Leben genieße? Er möchte, dass alle gut leben können. Entschuldigt es mich, dass ich nicht weiß, wie ich aus diesem Kreislauf rauskommen soll, weil ich nun mal hier bin und eigentlich mich mit allem, was ich verbrauche, irgendwie schuldig mache an anderen? Bei der Worterklärung für den Begriff Sünde habe ich gelesen, dass Sündigen ein aktives Handeln ist, für das der Täter verantwortlich ist, auch wenn es unwissentlich geschieht. Ist es also Essig? Kann ich es vergessen mit meinem Dasein als Baum am Wasserbach? Aber schauen wir uns mal Vers 2 an. Weil da steht nicht etwas, was man lassen soll, sondern was man tun soll. Lust haben am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnen Tag und Nacht. Mit Gesetz ist in den Psalmen in der Regel die gesamte Gottesoffenbarung gemeint, die uns schriftlich überliefert ist. Wenn ich daran meine Freude habe, meine Lust habe, dann sollte sich das auch zeigen darin, wie viel Zeit ich damit verbringe, oder? Wie viel Zeit verbringe ich also mit Bibellesen? Und wie viel lese ich anderes? Andere Zeitschriften, Internetartikel, wie viel Zeit verbringe ich in meinen Chats oder mit ganz anderen Beschäftigungen? Dem Wort Gottes nachsinnen. Damit ist auch gemeint, es so halblaut vor sich hin zu murmeln, es im Herzen zu haben. Learning by heart, mit dem Herzen lernen, auswendig lernen. Wie viele Bibelverse kann ich denn auswendig hersagen? Also ein paar schon, aber ob das reicht für Tag und Nacht? Und wie soll ich das machen, Tag und Nacht? Ich meine, also bitte, lieber Herr, tagsüber arbeite ich, da muss ich mich konzentrieren und nachts schlafe ich. Das wird ja wohl nichts, ne? Die Voraussetzungen kann ich nicht erfüllen. Aber wir haben ja einen sehr gnädigen Gott. Und er hat dafür gesorgt, dass es dieses Bild vom Baum am Wasser nochmal gibt. Bei Jeremia, Kapitel 17, Vers 8. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das Bild ist also ziemlich das gleiche, ein bisschen mehr ausgeführt, genauso wunderbar, aber mit einer ganz anderen Voraussetzung. In Vers 7 heißt es nämlich: Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Also, kein nächtliches Zitieren von Bibelstellen, kein ängstliches Hüten der Zunge, nur einfach Vertrauen. Im Kontext sieht man dann auch, dass vor allem das Vertrauen auf den Herrn gefragt ist, im Gegensatz zum Vertrauen auf Menschen. Was also bedeutet es, den Herrn zu vertrauen? Vielleicht bedeutet es, der Angst keinen Raum zu geben. Jene Angst zum Beispiel, die mich damals am Beten gehindert hat. Keine Angst zu haben, wenn die schreckliche Diagnose kommt, wenn geliebte Menschen in Not oder Gefahr sind, wenn Krieg und Teuerung herrscht. Oder heißt es auch, die Hoffnung nicht aufgeben? Dann, wenn alle menschlichen Möglichkeiten erschöpft sind? Wenn man keinen Weg mehr sieht, wenn man nicht weiß, wie es mit der Gemeinde weitergeht, wie die verschiedenen Anschauungen zusammenpassen, wie man so schön sagt, wenn nur noch Beten hilft. Aber heißt es gerade für uns Christen nicht ganz besonders auch, dass wir nicht verzweifeln müssen, wenn wir merken, dass wir die Voraussetzungen von Psalm 1 nicht erfüllen können, sondern dass wir gerade dann ganz getrost darauf vertrauen dürfen, können und sogar sollen, dass Christus unser Versagen am Kreuz getragen hat, dass der Gekreuzigte und Auferstandene einfach alle Forderungen für uns erfüllt hat. Er schenkt uns seinen Sieg, gerade dann, wo wir nicht weiterkommen. Und er tut nichts lieber, als uns zu einem grünen, gesunden, kraftstrotzenden und früchtetragenden Baum zu machen, bei ihm am Wasser des Lebens. Bedeutet doch der Name Jesus oder, wie es im Alten Testament heißt, Jeshua, ganz schlicht und sachlich Hilfe und Rettung. Oder auch Gott ist Hilfe und Rettung. Der Sohn Gottes steht uns zur Seite und hilft uns. Aber machen wir es uns nicht zu leicht. Diese beiden so ähnlichen Bibelstellen dürfen meiner Ansicht nach wirklich auch nur zusammen in Anspruch genommen werden. Es bleibt von uns gefordert, uns mit aller Kraft anzustrengen und nicht müde zu werden, dass wir uns nicht verleiten lassen, bei dem mitzumachen, was in der Welt üblich ist, unter den Gottlosen, dass wir nicht auf dem Weg zu finden sind, der am Ziel vorbeiführt ins Verderben. Und dass wir nicht im Kreis derer sind, die über andere spotten, sondern dass wir mit Freude und Eifer Gottes Wort im Herzen tragen und darüber nachsinnen, so oft wir nur können, mit ganzer Kraft. Wir sollen uns anstrengen, als gäbe es keinen Gott, der uns hilft. Und dann, wenn wir scheitern und versagen damit, voller Zuversicht, getrost und fröhlich auf unseren Herrn Jesus Christus vertrauen und alles in seine Hände legen, was wir nicht schaffen. Und dann durch ihn üppig grünen und wachsen als ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der keine Dürre fürchtet und seine Frucht bringt zu jeder Zeit. Amen.